Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. 167 steht hier auf meinem Zettel. Das müsste die Folge sein. Auch, Hans, das wäre auch die Punktzahl für dich beim Karaoke-Singen, so wie du gerade mitgesummt hast.
Ja, man will dann immer ja.
So mitmachen. Wir kennen ja auch das Lied, wie es jetzt mit dem Text dann so weitergeht.
Richtig, ja.
Sing doch mal.
Ich glaube, es reicht den Leuten schon, wenn ich hier spreche.
Es reicht, kann man so sehen oder so sehen. Vergangene Woche, Hans, hast du uns die tolle Geschichte von Tomislav Piplitzer erzählt, von seinem sehr kuriosen Eigentor und auch seinem, ja, seinem Werk quasi, was er beim FC Energie Cottbus verrichtet hat. Unter anderem hat uns da ja Tusche geholfen, Thorsten Matuschka.
Ab morgen kann ich zum Friseur gehen. Mein Lebenswerk ist damit vollbracht. Ich wollte mich einfach auch mit Pipi, wie er von den Cottbus-Fans genannt wird, wollte ich mich eben auch identifizieren, habe mir ja auch die Haare lang wachsen lassen. Und ich glaube auch, was meine Torwart-Performance angeht, spiele ich so, was Slapstick angeht, ich in der ähnlichen Liga, ja.
Achso, was Slapstick angeht, weil ich kann ja, Mario, ich kann dir das.
Pipi in den Augen haben wir da.
Ich kann das auch all unseren Hörerinnen und Hörer und auch Mario, die hier am Tisch mal erzählen. Ich habe ja, ich glaube, 4 oder 5 Jahre, Hans, mit dir hier, wo wir gerade aufzeichnen, in deiner Wohnung, haben wir zusammen gewohnt. Und jedes Mal, wenn wir irgendwie in der Küche standen und Hans macht den Schrank auf und ihm fiel irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Pfund Butter oder Mehl oder irgendwas fiel aus dem Regal und er konnte das relativ, also unfallfrei auffangen, guckt er mich an und meint, hast du es gesehen? Ich hätte Torwart sein können, oder? Von den Reflexen her?
Oh Mann.
Und du stehst immer so daneben und sagst, ja, klar, darum geht es beim Torwart sein, Reflexe.
Mario, du musst mal live dabei gewesen sein.
Ja, natürlich.
Ist schon beeindruckend.
Ja, klar. Ich kenne dich nur mit Ball am Fuß und das ist auch, da habe ich auch gedacht, boah, der könnte Torwart sein.
Ich stell mir gerade vor, wie Hans und Zorgit und alle werfen nur irgendwie Pizza, Gewürz und Mehl nach ihm, weil er das mit den Bällen nicht hinkriegt. Ja. Aber wir haben hier, Mario, in den vergangenen Wochen echt viel über Einzelaktionen gesprochen. Wir hatten Roberto Carlos, wir haben vergangene Woche Tomislav Piplitzer gehabt, das war ein bisschen unfreiwillig eine Einzelaktion. Heute reden wir, klar, über einen Spieler, aber auch über ein, zwei Aktionen, die diesen Spieler in Deutschland zumindest berühmt und auch ausgemacht haben.
Insbesondere reden wir über eine Aktion, die wirklich alles andere überstrahlt und der Mann hat eine Menge geleistet, aber es soll um die eine große Aktion gehen von JJ Okocha, der eigentlich Augustin natürlich heißt. Trotzdem, super. Ja, Augustin Okocha. Hast du schon das erste gelernt, schau.
Ach du Scheiße.
Ja. JJ, auch, Spitzname schon seit seiner Kindheit in Nigeria, man hat ihn immer JJ genannt, deswegen ist er auch.
Kennst du den Gesang, also nehme ich jetzt zu viel vorweg?
Ja, nö. Im Zweifel, ja.
Er hat ja später, Arsch, er hat ja später noch in England gespielt. Wir reden heute natürlich über seine Bundesliga-Zeit, weil du JJ auch nochmal so betonst. In England haben sie ja für herausragende Spieler und Spielerpersönlichkeiten, ja, da texten sie ja gerne bekannte Songs um oder dichten ihnen ganz neue Songs. Und es gibt einen Schlachtruf und ein Lied über JJ Okocha. Ich weiß gerade nicht, bei welchem englischen Verein sie das für ihn gesungen haben. Die haben gerufen oder gesungen, he's so nice, they named him twice.
Genau.
JJ.
Absolut.
Das ist total geil.
Es kann eigentlich nur einer gewesen sein, weil er hat in England nur für Bolton gespielt, es sei denn, die Gegner haben es auch gesungen. Nee, Quatsch, er war am Schluss noch kurz bei Hull City.
Ja.
Das stimmt.
Nee, die
also Bolton
nicht.
Und Hull. Dazwischen war er aber auch noch in Katar. Dazu aber ganz am Ende der Folge vielleicht mehr. Auf jeden Fall ist JJ Okocha eine Legende von Eintracht Frankfurt. Ich glaube, weniger als das ist es hundertprozentig nicht, obwohl er nicht so lange dort gespielt hat.
Und aber deshalb habe ich mich heute auch besonders auf die Folge gefreut, weil in meiner Kindheit war ich sehr mit der Eintracht verbunden. Hatte den Background, dass meine Verwandtschaft lange Zeit im Umkreis von Frankfurt gewohnt hat und wir waren oft dort und meine drei Cousins, also ich habe noch mehr, aber die drei Cousins, die eben dort, ja nicht, dass sich jetzt einer ausgegrenzt fühlt, aber die drei Cousins, die eben dort gewohnt haben, waren eben große Anhänger der Eintracht. Und entsprechend haben wir das dann so ein bisschen mit nach Hause genommen und mein Bruder hat sich dann irgendwann ein Trikot gekauft, Yeboah. Und dann gab es irgendwann auch den Moment, du wirst heute sicherlich auch noch auf Toni Yeboah zu sprechen kommen, wo mein Bruder bei einem Testspiel gegen Eintracht Nordhorn von Toni Jeboa in die Kabine gezogen wurde, als Was? Einziger Was? Und auch als Einziger ein Autogramm bekommen hat.
Diese Truppe der Eintracht, Mario, da gehst du noch.
Ja, ja, wir hören nachher natürlich gleich noch, wer da alles mitgespielt hat. Ganz grundsätzlich geht es natürlich jetzt mal um dieses eine verrückte Tor von JJ Okocha. Jeder, der es kennt, hat es sofort vor Augen. Jeder, der es nicht kennt, dem lege ich ans Herz. Schaut es euch an. Es ist natürlich eine Bundesliga Sternstunde gewesen oder Sternminute oder Sternsekunde. Es waren ein paar Sekunden, es war nicht eine Minute, die das ganze Ding gedauert hat, aber es ist für immer eine legendäre Szene in der Bundesliga. Deswegen haben wir auch einen speziellen Gast heute eingeladen, der sich mit Tricks auskennt wie kein anderer. Das ist Fabian Pecher. Den kennt ihr vielleicht, wenn ihr ihm folgt auf TikTok oder auch auf Instagram, denn er macht wahnsinnig viele Tutorials zu Tricks, zu Spielern und so weiter. Und da, wir wollen nicht zu viel verraten, wir reden nachher gleich selber mit ihm, aber da kommt man natürlich an Okocha auch nicht so ganz vorbei, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal zum Datum des Spiels. Es war der 31. August 1993, also es ist wahnsinnig lange her, genau 30 Jahre nämlich. Am nächsten Tag stand in der Zeitung übrigens, JJ tanzt Okocha-Cha.
Oh.
Nicht schlecht. Der war damals 20 Jahre jung, muss man erstmal noch dazu sich überlegen. Man kennt natürlich Okocha, klar, aber das Ganze war vor 30 Jahren, also man kennt ihn jetzt eher im gesetzteren Alter. Aber damals der 20-jährige JJ. So, wir schreiben die 65. Minute. Eintracht Frankfurt gegen den Karlsruher SC. In dieser Minute wird Okocha erstmal eingewechselt für Jan Furtok.
Kenne ich.
Mhm. Hat wohl nicht so ein gutes Spiel gemacht.
Geilen roten Tetrapack-Trikots.
Genau. Genau die sind's. Und 32.000 Fans im Stadion, im Frankfurter Waldstadion, haben sie gesehen und sich wahrscheinlich gedacht, JJ, wer wird da eingewechselt? Es ist nämlich der 5. Spieltag und an den ersten 4 wurde Okocha gar nicht berücksichtigt. Also es war sein erster Auftritt. Es steht 1:1 in dieser besagten 65. Minute. Das 1:0 für Frankfurt hat geschossen. Uwe Bein.
Oh, Weltmeister.
Das 1:1 für den KSC, das Tor, durch Edgar Schmidt.
Eddie.
Euro-Eddie.
Hans wollte Eddie the Eagle sagen, hatte ich gedacht.
Nein, wollte ich nicht.
Der ist eingewechselt worden.
Nein, ich schwöre.
Nee, aber er war damals noch nicht Euro-Eddie. Das ist er im gleichen Jahr noch geworden, nämlich am 2. November durch 4 Tore.
Deswegen hat er nur Eddie gesagt und nicht Euro-Eddie.
Ja,
siehst du?
Ja.
Nee. Wie immer, ne? Schlauer.
4 Tore geschossen beim 7:0 des KSC gegen Valencia. Hinspiel ging 0:3 aus. Alles weitere dazu in Folge 63, meine Damen und Herren. Das Wunder vom Wildpark. Gäste Edgar Schmidt und Jörg Dahlmann, den wir hier auch gleich noch hören werden. Jetzt zurück ins Spiel. 77. Minute. 12 Minuten nach Okochas Einwechslung. Gelingt ihm schon mal eine ganz gute Szene, aber nicht die Szene. Trotzdem Assist für Uwe Bein zum 2:1. Also Uwe Bein mit einem Doppelpack. Wollt ihr mal ganz kurz, bevor wir zu dieser besagten Szene kommen, die Aufstellungen der beiden Mannschaften hören? Ausgewählte Spieler, nicht alle, ausgewählte.
Lieb ich ja sowas. Ja,
also wir haben bei Eintracht Frankfurt, wir fangen an mit der Heimmannschaft, Uli Stein im Tor. Mhm. Das ist schon mal ganz gut.
Du könntest das auch wie ein Stadionsprecher machen, ne? Wir kommen.
Ja, aber ich habe keine Rückennummern da.
Ach so, schade. Nee. Das war die 1
wahrscheinlich. Ich sag die Vornamen, ihr die Nachnamen. Mach mal so. Manfred spielt auch noch.
Mit Vince.
Ja, da haben wir es. Slobodan.
Komjenovic?
Hey! Dietmar? Das ist schwer.
Es war nicht Dietmar Hirsch? Nein.
Nee, Dietmar Roth.
Fuck.
Ganz schwer. Dann haben wir noch Kachaba Zachate, aber das ist ganz schwer, weil ich wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen habe. Es war nicht Kaka Kalatze, der auch noch dann später in Mailand gespielt hat.
Der übrigens, was ist der heute, ganz kurz?
Präsident von Georgien.
Nein, Bürgermeister von Tiflis.
Schau, aber gar nicht so weit entfernt. Gar nicht so weit entfernt.
Ja, Bürgermeister von Tiflis.
Okay, wir machen weiter bei der Eintracht. Uwe, haben wir schon gehört, natürlich. Und jetzt ein weiterer Gast in unserem Podcast, Rudi
Bommer.
Aber hallo, kennen wir aus Folge 79, das nächste Wunder, nämlich das aus Uerdingen.
Du hast ja in der Vorbereitung nur alte Folgen gehört.
Genau, ja, das sonst bin ich blank.
Upcycling, Mario.
Jetzt gehen wir aber wirklich nicht alle durch. Ach doch, wir haben noch einen Maurizio.
Gaudino.
Ja, klar.
Jan, ungefähr die Frisur, die Hans heute hat.
Jan Furtok hatten wir schon. Dann gibt es noch einen.
Geil, dass Mario sagt, ausgewählte Spieler und jetzt machen
wir doch eine. Ja, weil es einfach immer wieder Spaß macht. Da komm, eigentlich einen können wir auch nicht auslassen. Anthony.
Jeboa.
Da haben wir es, absolut.
Wer war der Trainer?
Klaus.
Topmüller.
Absolut. Richtig, jetzt haben wir nur noch einen, jetzt können wir gerade alle machen, oder?
Ja.
Einen Frankfurter haben wir noch. Ralf.
Falkenmeier.
Ja!
Hey, alte Truppe.
Ja, hast du das auch vor dir oder wie bist du?
Nein.
Also über Klaus Toppmöller könnte man noch fast mal eine Legendenfolge machen. Der hat auch als Trainer allein schon Leverkusen damals Champions League Finale Wahnsinn.
Und beim HSV rausgeflogen unter anderem wegen Robert Holzer.
Ja.
Aber das hört ja auch in Folge, ich glaube 5 war es damals über Robert Holzer. Egal.
Wo wir gerade bei der Mannschaft waren. Also die Anekdote mit Eintracht Nordhorn. Testspiel. Ja, also witzigerweise ist Eintracht Nordhorn, meine Geburtsstadt, ein beliebter Testspielgegner für Bundesligisten immer schon gewesen. Auch Werder hat schon oft gegen die getestet. Wir waren eben da. Es gab ein großes, also eine große Menschenmasse rund um die großen Namen bei der Eintracht eben. Und Uwe Bein war für mich natürlich auch Weltmeister 1990. Ich, kleiner Steppke, dachte mir, cool, stellst du dich auch mal bei Uwe Bein an. Und dann habe ich den reden hören. Und ich war so ein bisschen...
Keine Podcast-Stimme?
Ja, es war so, der hat dann irgendwie gesagt, alle in einer Reihe aufstellen und es war so, ich dachte irgendwie, jetzt kommt so der Haudegen durch und der Weltmeister, der hier irgendwie rumschreit oder was auch immer, aber der war sehr diszipliniert und das hat mich, glaube ich, selbst als junges Kind irgendwie so ein bisschen überrascht, aber war ein cooler Nachmittag. Ich habe irgendwann meinen Bruder gesucht, aber wir wissen ja, wo er dann gesteckt hat.
Jetzt noch die Aufstellung des Karlsruher SC, soll nicht zu kurz kommen. Habt ihr die vor euch?
Nein.
Nein, sehr gut. Im Tor ein Oliver.
Oliver Kahn.
Da haben wir es schon. Aber jetzt wird es interessant. In der Abwehr Slaven.
Bilic.
Slaven Bilic hat in der Saison beim KSC gespielt. Zusammen mit Jens.
Dovotny.
Mhm. Burkhardt.
Reich.
Sehr gut. Dirk.
Schuster.
Wahnsinn. Mani.
Binz. Bender. Entschuldigung.
Manni Binz spielt auf der anderen Seite. Den hatten wir vor 3 Minuten schon.
Manni Bender.
Hat in der Halbzeit das Trikot gewechselt.
Ja. Hans hat Delay.
Ja, ich sitze am Ende des Tisches. Dirk, es ist schwer.
Es ist ein
deutscher Nachname, ganz ein wohlklingender.
Dirk.
Dirk Klinge, deswegen sage ich wohlklingend. Ja, Dirk Klinge ist schwer. Wolfgang.
Rolf?
Mhm.
Lange Co-Trainer Thomas bei Thomas Schaaf.
Auch beim Thema Frisur jemand, der sich hinter Pipliza nicht verstecken muss.
So, ein paar kommen noch, aber nicht mehr so viele. Wir haben einen Valerie. Auch nicht leicht, muss ich ehrlich sagen. Ich sag's deshalb gleich dazu. Valerie Schmarow.
Nee, den habe ich nicht.
Dann haben wir im Sturm, oder zumindest in der Offensive, Lars Schmidt und, den kennt ihr, Sergej
Kiriakow. Oh, fies, auch fieser Gegenspieler, glaube ich, aber ein Knipser.
Und auf der Bank ein Winnie.
Schäfer.
Also richtig gute Truppe. Geil. Klaus Toppmöller gegen Winnie Schäfer auf der Bank
Bundesliga
auch noch.
Bundesliga Gold.
Richtig, richtig gut. Aber jetzt, wir springen weitere 10 Minuten weiter in der Partie, als da, wo wir gerade aufgehört haben. Nämlich da, wo JJ Okocha Uwe Bein einen Assist gegeben hat. Es gibt eine Chance für Eintracht Frankfurt. Oliver Kahn kommt aus dem Tor. Er gegen Uwe Bein. Der denkt sich, oh, Olli Kahn vor mir. No way, ich leg den Ball lieber rüber. Sieht Okocha, Trainer Klaus Toppmöller schreit, schieß Junge, schieß, schieß. Er schreit 5-mal, 6-mal, 7-mal, aber er schießt nicht, zumindest nicht so schnell. Jetzt folgen 11 Sekunden und 5 Haken und Jörg Dahlmann.
So, liebe Zuschauer, und jetzt, damit Sie keinen Herzkasper bekommen, stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Fernsehers lauter. Kommen Sie nah an den Monitor ran und genießen Sie. Es top. Folgt ein Top-Highlight. Okocha, hier ist er. Okocha, JJ Okocha, immer noch. JJ Okocha, noch ein Dreher, noch einer und drin. Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch einen Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion, das haben wir seit Libuda nicht mehr erlebt. Das ist das Beste, was der Fußball bieten kann. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Liebe Zuschauer, die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich rausschmeißen, ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen. Toll, dieser JJ Okocha, wie er hier Kahn aussteigen lässt. Dann ist es Reich und auch noch Bilic. Dann versucht sich auch noch Lars Schmidt. Was soll's? Drin ist der Ball. Klasse, Mann oh Mann, ist das eine tolle Szene gewesen. Beckenbauer, Baresi, Kohler, aller Liberi und Manndecker der Welt hätten hier stehen können und sie wären allesamt von ihnen ausgetanzt worden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht, liebe Zuschauer. Mir zittern die Knie hier noch vor Begeisterung. Das Tor sehe ich jetzt inzwischen schon zum 6., zum 7., zum 8. Mal. und dann dieser Samba.
Ich will jetzt nicht den Rhythmus rausnehmen von Okocha oder von Dahlmann, aber nur mal zur Einordnung, weil wir sehr oft auf diese Run-Momente eingehen und das sind ja keine Live-Spiele gewesen, sondern das sind ja Highlights, wie man heute sagt. Das heißt, der Kommentator hat sich dann danach nach Abpfiff in den Schnitt gesetzt und die besten Szenen einfach zusammengeschnitten. Soll jetzt die Leistung von Jörg Dahlmann nicht schmälern, aber es hat natürlich nochmal einen völlig anderen Charakter, wenn du sowas dann live einfach erlebst und live kommentieren musst. Und das haben wir hier auch schon oft über Martin oder wie noch immer einfach auch mitbekommen. Da musst du irgendwie dann auch deinen Sprachschatz beisammen haben.
Ja, aber trotzdem. Also ich glaube, dass Jörg Dahlmann, also das war ja die Geburt des Kultkommentator, obwohl er ja gar kein Kommentator war in dem Fall, wie du schon richtig sagst, sondern eher Reporter. Aber so das Kult-Ran-Reporter, / Kommentator Jörg Dahlmann. Ich weiß noch ganz genau, wie ich zu Hause saß und das irgendwie gesehen habe und dachte, verrückt. Und wenn Jörg Dahlmann, ein Mann, der gefühlt damals wahrscheinlich oder ja heute auch irgendwie 30 Jahre älter ist als man selber oder 20 und alles irgendwie gesehen hat oder zumindest so wirkt, und wenn der sagt, stehen Sie auf und Sie werden es nicht glauben, dann habe ich als 7-8-jähriger Junge da gestanden und dachte, ja, genau. Also ich finde, dass er einen so mitgenommen hat und er war ja auch perfekt für diese Privatfernsehen-Ära. Also er hat einen so mitgenommen. Glaubt mal, in der ARD, Anfang, Mitte der 90er, haben die immer noch, dann wäre es wahrscheinlich Okocha, immer noch Okocha, Tor. So ungefähr. Also das war schon nicht nur mindblowing für Oliver Kahn, sondern auch revolutionär fürs Fernsehen.
Aber wir waren wahrscheinlich dann live damals bei Premiere, oder?
Zu der Zeit weiß ich nicht, ob da schon Premiere
93
war. Glaube ich nicht.
Nee, 93, Quatsch.
Da waren wir erst ein bisschen später los. Live waren wir nirgendwo.
Wahrscheinlich nicht.
Richtig. Nee. Dadurch war Jörg Dahlmann mit JJ Okocha quasi, ja, es war ja wie First Pick. Also da hast du das erste Mal dann von diesem Tor gehört und gesehen.
Sollen sie mich doch rausschmeißen.
Das ist halt dieses, heute sagt man ja auch oft, nennt mich
was soll ich sagen?
Nennt mich übergeschnappt, nennt mich dies. Achso, ich weiß
ja, nicht, ob du hinaus willst. Irgendwann fallen deine Aussagen auch mal auf die Füße.
3:1 also, 87. Minute. Okocha tanzt oberkörperfrei am Spielfeldrand. Das, was Jörg Dahlmann als Samba beschrieben hat. Ich weiß nicht ganz genau, was es war. Kahn jedenfalls war mit einem großen Fragezeichen über dem Kopf auf dem Rasen gelegen. Es war nämlich
so,
der Endstand.
Statt Samba.
Wunderbar. Es war nämlich der Endstand, 3:1 also. Die Karlsruher haben verloren. Und nach dem Spiel gab es natürlich einige Interviews mit JJ. Er hat da in einem dieser Interviews gesagt, dass nach dem Spiel Trainer Klaus Toppmöller auf ihn zugekommen sei und gesagt hat, dass er unter ihm nie wieder gespielt hätte, wenn der Ball nicht reingegangen wäre. Und dann kam dazu Eintrachts Vizepräsident Bernd Hölzenbein, der gesagt hat, und ich hätte ihn in dieser Entscheidung bestärkt.
Aber hast du, ich habe das jetzt gerade nicht mehr vor Augen, gab es Teamkollegen, gab es Angreifer, die freistanden? Also hätte er den Ball rüberspielen können? Ich habe das gar nicht mehr vor Augen, muss ich zugeben.
Dadurch, dass der Fußball damals noch insgesamt ein bisschen langsamer war als heute, ist es nicht so, dass jeder Mitspieler sofort zugedeckt gewesen wäre. Aber ja. Nächstes Zitat von Okocha, weil es jetzt gerade zu deiner Frage passt, Olli. Er sagt selber, ehrlich gesagt hatte ich gar nicht geplant, den Ball so lange zu halten, aber immer wenn ich aufschaute, um zu schießen, sah ich jemanden vor mir. Also dribbelte ich so lange weiter, bis ich eine Lücke sah. Das dauerte länger als geplant, aber es war das schönste Tor meiner Karriere.
Ach, wie schön. Man kann auch das Tor in einem Bild irgendwie beschreiben, wenn jetzt ein Hund vor dir sitzt und du hast irgendwie ein Leckerli in der Hand oder einen Ball oder was auch immer. Und
außer es ist Lionel Messis Hund.
Außer der. Der würde uns alle drei mit Haut und Haar verspeisen. Aber wenn du einfach die ganze Zeit nur andeutest, nach rechts oder nach links gehst, dann geht der Kopf vom Hund logischerweise mit. Und wenn du auch den
wie
Ball
Tennis.
Nur andeutest, dass du ihn in eine Richtung schmeißt.
Der
möchtest,
eine sagt Hund, der andere Tennis. Jetzt habt ihr eure
dann,
Hobbys.
Dann rennt der Hund hinterher. Ja. Und es ist so, Okocha hat diesen Ball und du siehst ja irgendwann, wie Kahn dann springt und wie so eine Bahnschranke fällt und einfach da ja schon geschlagen war. Also er kam nochmal hoch, aber es hat sich dann nochmal so 5-6 Sekunden gezogen. Aber dass Okocha wie so ein, also als hätte er irgendwie einen Magnet und könnte all seine Gegenspieler nach rechts und links bewegen. Mhm. Das ist völlig irre.
Ja, du hast recht.
Oli Kahn hat danach auch noch was Schönes gesagt, dazu später mehr, gesagt, das war also für ihn, er ist Kocsa überhaupt nicht böse, ganz im Gegenteil, es war ein gutes Training für ihn, so oft hingelegt und aufgestanden, ja. Selten in kurzer Zeit, aber dazu später mehr.
Da jetzt, war aber sehr viel Abstand dazwischen, oder?
Ja, dass ja,
das
sehr, ja, ja.
Normalerweise
ja,
hätten ihn doch die Bayern Spiel. Direkt nach dem Spiel abwerben müssen als neuen Torwarttrainer, oder?
Ja, mindestens das, ja. Mindestens das. Ja. Aber jetzt erstmal, wir bleiben bei den Tricks und schönen Toren und rufen deshalb jetzt unseren Gast an. Und hier ist er, Fabian Pecher. Wir haben es vorhin schon gesagt, er hat auf Instagram über 250.000 Follower, auf TikTok über 600.000, macht zusammen 850.000 Social-Media-Follower und damit knapp doppelt so viele wie JJ Okocha. Und ja, ich habe das wirklich nachgerechnet. Fabian, servus und hallo und schön, dass du bei uns bist.
Servus, danke für die Einladung.
Du bist sozusagen der JJ Okocha von Nachholspiel jetzt bei uns heute.
Auf aber, ewig.
Ja, nicht nur heute, genau, du bleibst es wahrscheinlich auch. Aber erstmal muss man dazu sagen, Fabi, du bist Mitte 20, das Tor war 1993, das war damals sogar das Tor des Jahres, also auch wenn du noch nicht ganz auf der Welt warst damals, du als Fußballzauberer, wie ich jetzt mal sagen würde, hast das wahrscheinlich schon oft gesehen, oder?
Genau, also ich bin ja 1996 geboren, also 3 Jahre später, aber ich habe das Tor trotzdem mitbekommen. Also ich glaube, damals war es so, dass es mir mein Vater gezeigt hat. Der hat irgendwas von JJ Okocha gesprochen und ich hatte dazu nichts im Kopf. Und dann habe ich es mir, ich weiß nicht, ob es damals dann YouTube schon gab, wahrscheinlich schon, habe ich es mir da dann angeschaut und ja, habe es mir nicht nur einmal angeschaut, weil es schon sehr, sehr sehenswert war.
Und dann hast du dir gedacht, Mensch, sowas sollte man doch öfter mal nachmachen und vielleicht den Leuten auch zeigen, wie man sowas überhaupt hinkriegt. Und dann ist es irgendwann so weit gekommen, dass du, also das stelle ich jetzt mal kurz vor, für die Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen, also viele Tutorials machst auf Social Media, wo du zeigst, wie man Tricks von Spieler XY nachmachen kann. Ja. Das Ganze hast du natürlich jetzt auch dankenswerterweise zu JJ Okocha gemacht. Das hast du heute auch schon gezeigt. Das war nicht nur alleine, sondern du hast es sogar mit einem Bundesligaspieler gemacht. Erzähl mal, wie es dazu kam.
Genau, das war mit Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim. Ich habe immer mal wieder Drehs mit Bundesliga-Profis, wo ich eine halbe Stunde Zeit habe und mit den Profis dann Challenges drehe oder Tutorials drehe. Und bei Baumi war es eben so, dass ich ihn gefragt habe, welchen Trick er denn drauf hat und welchen Trick er mir zeigen kann. Und das war dann eben dieser Rainbow Flick oder Okocha-Trick, den Okocha eben sehr oft gemacht hat. Und den hatte er drauf und hat dann die einzelnen Steps gezeigt in einer Video, ja, oder in Videoform, kann man sagen. Und das Ganze habe ich heute auf TikTok und Instagram gepostet. Also da kann man sich das Ganze nochmal anschauen und den Okocha-Trick lernen.
Welche Spieler geben grundsätzlich am meisten her, wenn du Tricks machst und nachstellst? Oder sagen wir mal so, wen hast du am liebsten nachgemacht, abgesehen von Okocha natürlich?
Ich habe schon sehr viele nachgemacht. Ronaldinho ist natürlich immer prädestiniert dafür. Einfach diese trickreichen Spieler, die meistens dann offensiv spielen. Von den Verteidigern gibt es nicht ganz so viele, aber ich lasse mich da einfach von YouTube inspirieren oder von TikTok oder Instagram. Schau mir da die Videos an und wenn ich einen Trick sehe, den ich auch drauf habe, also ich muss dann, also mein Skill-Level ist jetzt auch nicht auf 100%.
Also daran wird es auch wohl nicht scheitern, Fabi, komm, sag's mir.
Ja, ja, also ich übe natürlich auch so ein bisschen. Und also wenn mich irgendwas catcht, was ich cool finde und was den Leuten da draußen auch gefallen könnte, dann versuche ich den auf dem Platz nachzustellen und baue dann ein Trick-Tutorial zusammen.
Fabi, wenn wir jetzt über Okocha gegen Kahn nochmal sprechen, was ist am Ende an dieser Szene für dich ausschlaggebend? Also aus Okocha-Sicht, ist es die Balance, ist es die Schnelligkeit, ist es vielleicht auch das Unvermögen der Abwehr, weil sie einfach mit seiner Schnelligkeit nicht hinterherkommen? Was ist am Ende das Erfolgsprinzip dieses Tricks?
Also ich fand es echt erstaunlich, weil grundsätzlich ist Okocha ja einer, der die Tricks drauf hat. Und bei diesem Tor kommt er ja eigentlich komplett ohne Tricks aus. Also er macht immer nur angetäuschte Schüsse und kommt damit allein schon an den Leuten vorbei, weil es irgendwie tänzerisch aussieht. Also der hat es wirklich drauf gehabt. Ich habe es mir auch überlegt, in der Kreisliga wäre der, glaube ich, schon lang umgehaut worden, der Okocha. Also vielleicht liegt es auch so ein bisschen am Respekt der Verteidiger. Aber diese Kombination aus diesen Punkten, die haben das Tor einfach faszinierend gemacht. Und ich habe mir auch gedacht, so, ich hätte gerne mal in Oliver Kahn reingehört oder reingeschaut. In dem muss es gebrodelt haben bei diesem Tor. Es war einfach sehenswert.
Glaubst du, Fabi, dass, das Torwartspiel hat sich ja auch weiterentwickelt, gerade dieses lang stehen bleiben und so weiter, das hört man ja ständig von Fußballkommentatoren. Glaubst du, dass so ein Trick wie Okocha, vielleicht sogar genau der gleiche Trick, heute noch gegen Neuer, Ter Stegen und Co. funktionieren würde?
Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Gebe ich dann im Anschluss auch gerne an euch weiter. ja, also ich höre eure Expertise mir gerne an. Ich glaube, dass es schon funktionieren würde heute noch. Also das Tor war irgendwie für mich so perfekt, dass es da eigentlich nicht viel zu rütteln gibt, meiner Meinung nach. Aber sagt gerne, was ihr dazu denkt.
Also ich glaube, dass gerade diese sehr athletischen Torhüter, die auch so einen, also unser lieber Freund Daniel, der diesen Podcast hier auch eigentlich ins Leben gerufen hat, sagt immer, Manuel Neuer verteidigt immer sofort unten. Also da ist sofort irgendwie die Fußstellung so bei ihm gepolt, dass man...
Olli Kahn hat auch unten verteidigt, aber der musste zwischendurch 8-mal aufstehen bei dem Tor.
Das stimmt. Also ich glaube, dass zumindest jetzt mal das Aufstehen und das vielleicht bei diesen ganzen Finden, dass das vom Tempo her mithalten. Ich glaube, dass da heute die Torhüter einfach beweglicher sind und deshalb glaube ich, dass ein Ter Stegen und ein Neuer bessere Chancen hätten als ein Kahn.
Ja, dass vielleicht mal ein Fuß dazwischen kommt an dem Ball und dann der Ball verspringt und nicht mehr so leicht zu verarbeiten ist für Okocha selber, das ja, hast schon recht, sehe ich auch als möglich, ja.
Fabi, nochmal kurz zu dem, ich glaube Rainbow Flick, oder hast du es genannt,
genau.
Den Trick? Ich meine, das ist natürlich schon so ein Trick, den musst du entweder richtig drauf haben oder du siehst hinterher aus wie der größte Clown, wenn der nicht funktioniert auf großer Bühne. Hast du das Gefühl, dass solche Tricks, und ich meine nicht nur diesen, sondern viele, die so ähnlich sind, wo man eigentlich denkt, okay, das mag auf den ersten Moment gar nicht viel bringen, weil man könnte den Ball auch einfacher am Gegenspieler vorbeilegen, dass sowas in den vergangenen Jahren noch viel mehr geworden ist, wahrscheinlich eben auch durch Social Media, weil es dann wahnsinnig viel gepusht wird und weil sich die, vor allem die jungen Leute, wahnsinnig drüber freuen, wenn sie mal wieder sowas sehen und eben nicht, einer legt einen Ball links vorbei und rennt rechts rum hinterher.
Also ich sehe tatsächlich viel zu oft dieses Vorbeilegen, Vorbeirennen, weil die Spieler extrem schnell sind. Also ich würd gerne viel mehr solche Tricks sehen, wie damals von Okocha. Ich merke es auch, da ich auch Videos für die Bundesliga zum Beispiel schneide für Social Media, dass sowas gar nicht mehr so oft vorkommt. Solche spektakulären Tricks, die irgendwie der ein oder andere trickreiche Spieler macht. Aber wenn das Ganze dann mal vorkommt, dann posten wir das natürlich sofort und dann sind die Views dementsprechend extrem stark. Also die Videos gehen dann sehr, sehr oft viral, weil es halt irgendwie, also meiner Meinung nach, doch nicht mehr so oft vorkommt in der Bundesliga.
Das finde ich auch total spannend, dass ihr euch diese Frage auch stellt, weil in den letzten Jahren kamen ja so Begriffe auf wie Packing oder bei Toni Kroos oder auch bei Xavi früher wurde immer gesagt, der vorletzte Pass ist dann ausschlaggebend. Wenn wir jetzt mal so über Raumgewinn sprechen oder über eine, wie man so gerne sagt im Fußball, über einen Dosenöffner, der dann wirklich eine Szene wirklich einleitet, wie viel machen denn da im modernen Fußball die Tricks am Ende aus?
Ja, also wahrscheinlich gar nicht mehr so viel. Also ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen, ich weiß nicht mehr, wer das von Stuttgart war, aber der hat einfach nur so ein bisschen... ja, eine kleine Finte gemacht und hat dann den Raum geöffnet für den Konter. Und dadurch, weiß nicht, ob ein Tor entstanden ist, aber solche kleinen Moves, das muss gar kein großer Trick sein, im Spielaufbau, führt dann oftmals schon zu einer Kontersituation, die dann zum Tor führen kann. Aber so die wirklich diese krassen Tricks fallen mir nicht mehr so stark auf in der Bundesliga. Deswegen zum Beispiel auch so ein Tor wie damals Okocha, habe ich zurückgedacht, ob mir sowas nochmal einfallen würde. Das Einzige, was mir eingefallen ist, war Grafitsch damals gegen Bayern
in
Wolfsburg.
Ja, oh Gott.
Das ist noch so ein ähnliches Tor gewesen, aber so viel anderes ist mir dann gar nicht mehr eingefallen dazu.
Fabi, du hast erzählt, dass du jetzt gerade mit Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim heute dieses Video veröffentlicht hast. Wie oft passiert dir denn das eigentlich, dass du mit Profis drehst und dass du denen diesen Trick erstmal erklären musst? Also, dass die dann da stehen und sagen, oh, fuck, das kriege ich jetzt gerade gar nicht hin. Also, weil ich frage mich immer, die verdienen unglaubliches Geld damit, spielen irgendwie vor aller Öffentlichkeit, vor 1000 Kameras. Und wie oft kannst du denen in dem Moment noch was beibringen?
Also grundsätzlich sind solche Drehs, würde ich mal sagen, einmal in 2 Monaten. Ich bin viel beim FC Bayern oder bei der TSG Hoffenheim. Also ich habe da so meine 3, 4 Vereine oder auch beim FC Augsburg, wenn es mal klappt. Der Unterschied ist, dass ich wirklich nur auf den Platz gehe, um diese Tricks mir beizubringen oder um Flatterbälle zu schießen. Und die Jungs gehen natürlich ins Training und müssen das machen, was der Trainer sagt. Und da ist vielleicht nicht mehr so viel Zeit für diese Tricks zu üben. Deswegen sind die Skills schon ein bisschen verteilt. Ich kann den einen Trick mehr als der Bundesliga-Profi, aber so im Ausdauerbereich, also im konditionellen Bereich und im Zweikampf, ich mache auch immer Amateur gegen Profi, kann ich den Profi verteidigen oder komme ich an den Bundesliga-Profi vorbei? Und da habe ich wirklich gar keine Chance. Also da ziehen die mich 5-0 ab, wenn es auf Minitore geht, weil die einfach komplett körperlich anders gebaut sind, anders im Zweikampf gehen. Also da haben sie mir schon einiges voraus.
Wer ist denn dein Lieblingsspieler, Fabi? Beziehungsweise sagen wir mal andersrum. wenn du so Tricks siehst von irgendwem, wen würdest du gerne noch treffen und mit dem ein Video drehen? Vielleicht so mal einen Freistoß mit Messi schießen oder so, dem mal ja. einen Flatterball zeigen?
Ja, also ich hab ja tatsächlich mit YouTube vor 10 Jahren angefangen, weil ich immer so Freistöße schießen wollte wie Cristiano Ronaldo, weil der einfach Flatterbälle schießen kann oder damals die noch besser schießen konnte als heutzutage.
Und du läufst auch breitbeinig an oder wie machst du das?
Nee, das lasse ich sein. Das kommt immer ein bisschen, wenn man wirklich breitbeinig anläuft und der Ball dann in den 10. Stock geht, dann sind die Höhne der Zuschauer schon ein bisschen krass. Also ich mache eher Understatement und versuche ihn dann reinzuhauen. Aber so mit Cristiano Ronaldo oder also den Idolen meiner Kindheit mal auf dem Platz zu stehen, eine kleine Session zu machen, das wäre schon ein Traum. Damals Ronaldinho war noch einer meiner Favoriten oder Ronaldo, also R9. Das waren schon die Helden meiner Kindheit.
Wenn wir schon bei deinen Helden der Kindheit sind, gibt es einen absoluten Lieblingstrick? Also ich nehme mal ein Beispiel.
Du fragst das Lieblingspodcast.
Ja, das können wir ganz am Ende fragen, wenn er unsere Fragen überstanden hat. Aber ich finde zum Beispiel den Trick von Zidane, den er immer gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich glaube Roulette oder...
Zidane-Rolle, oder?
Ja, genau. Also das sah auch immer sehr elegant aus, weil er wirklich über den Ball so, also wirklich so getänzelt ist. So. Und trotzdem hat das einfach 2, 3 Gegenspieler irgendwo gebunden und dann ausgetrickst. Gibt es da so einen Trick oder vielleicht auch einen historischen Trick, von dem du sagst, den kann ich mir einfach den ganzen Tag angucken?
Also für mich war immer der Ronaldo-Job sehr effektiv. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt.
Nee, den musst du mal erklären.
Aber nicht der Cristiano, oder?
Doch, von Cristiano.
Achso, ich dachte, du meintest Ronaldo den anderen Ronaldo. Ah ja, okay.
Nee,
dann weiß ich leider nicht.
R9 war auch einer meiner Vorbilder, aber dieser Trick war auf Cristiano Ronaldo bezogen. Der macht da so einen kleinen Richtungswechsel nach rechts außen und spielt den Ball dann mit der Hacke hinter dem Körper wieder nach innen rein. Mhm. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, das ist der Ronaldo-Job. Den fand ich simpel und effektiv. Also da konnte man auf der Außenbahn schön nach innen ziehen und dann vielleicht mit dem linken Fuß oder dem rechten Außenriss ins lange Eck abziehen. Den fand ich simpel. Also ich fand es auch immer wichtig, dass der Trick nicht zu schwer ist, dass nicht zu viel schief gehen kann, damit es im Spielfluss jetzt eben keinen Ballverlust gibt und dann eine Konter für das gegnerische Team eingeleitet wird. Aber ich fand es immer, oder ich habe es recht simpel gehalten.
Fabi, du hast ja gesagt, also heute hast du schon ein Video hochgeladen, aber du warst nochmal auf dem Platz. Wir haben vor ein paar Tagen ja schon mal telefoniert und gesagt, ja, am Tag nach der Veröffentlichung, da bringe ich nochmal was raus. Kannst du vielleicht schon verraten, worum es sich handelt?
Genau, das ist der sogenannte Okocha-Turn, heißt das Ganze. Das ist auch ein Trick, den Okocha sehr, sehr oft gemacht hat. Also wer mal auf YouTube so eine Okocha-Compilation anschaut, der sieht diesen Trick auf jeden Fall. Da streicht er so ganz zart mit dem Fuß über den Ball und macht dann so einen halben Übersteiger oder eine Schere und zieht dann am Gegenspieler vorbei. Also der ist auch einer der simpleren Tricks, also leichter als der Rainbow, den die Zuschauer oder Zuhörer in unserem Fall jetzt auch mal zu Hause nachmachen.
Also ich würde vorschlagen, wir machen das so. Du lädst das morgen hoch. Jeder, der uns jetzt gerade zuhört und jede auch, die uns gerade zuhört, ob ihr wollt oder nicht, ihr müsst jetzt, nee, Quatsch, müsst ihr natürlich nicht, aber wir freuen uns, wenn ihr uns eure Video zukommen lasst. Egal wo, aus der Schule, von daheim, vom Platz, aus der Küche, egal mit was und egal von wo. Wir freuen uns, wenn ihr uns verlinkt und natürlich den Fabi auch, dass er das anschauen kann. Fabi, du kannst dann natürlich die Jury sein, wenn du Bock hast, wer der beste Okocha ist.
Sehr gerne.
Und dann hauen wir das natürlich auf Instagram und wir verlinken das natürlich und dich natürlich auch, Fabi, auf nachholspiel.de und so weiter. Aber du bist ja sowieso der Social Media Profi. Aber dann schauen wir mal, wer das dir am besten nachgemacht hat. Den, wie heißt es, Okocha Flick, oder was hast du gesagt?
Ja.
Also der Rainbow ist der anspruchsvollere, den können Sie auch gerne nachmachen.
Also wir nehmen beides. Wer sich traut, der kann den Rainbow. Ja, genau.
Und wer besonders mutig ist, kann ja irgendwie auch eine Hundeschule besuchen, geht da rein mit einer Scheibe Wurst und versucht, den Okocha-Trick, über den wir heute ursprünglich reden, nachzumachen. Ja. Vielleicht kann er ja auch da das Tor oder was auch immer treffen.
So machen wir das.
Ich glaube, da kommt guter Content dabei raus.
Ja, glaube ich auch.
Wir sind gespannt. Auf jeden Fall werden wir hoffentlich ein bisschen was zum Staunen und womöglich auch zu lachen haben. Fabi, vielen, vielen Dank schon mal für deine Zeit. Wir bleiben natürlich in Kontakt. Wir müssen ja noch die Jury sozusagen sein und dann bewerten, wer dich und JJ am besten nachgemacht hat. Also, Fabi, vielen Dank.
Ich will eure Videos auch sehen, gell?
Oh nein! Ich wusste, dass er das sagt, ja.
Ich wollte jetzt gerade schnell, ja, schnell.
Das schneiden
abwürgen.
Wir doch schnell raus.
Jetzt wollte ich dich ganz schnell abwürgen, bevor du es sagst.
Nein. So lasse ich euch nicht durchkommen.
Naja, unbedingt. Okay, dann machen wir das auch noch. Also, ja,
gut. Genau.
Fabi, mein Lieber, vielen Dank, dass du Zeit hattest für uns. Sozusagen vielen Dank an den deutschen JJ Okocha, den offiziellen JJ Okocha von Nachholspiel.
Danke dir, Fabi.
Hat mich gefreut und euer Podcast ist natürlich der beste, um nochmal auf die Frage zu
Danke.
Yes. Mach's gut, ciao.
Das ist wirklich beeindruckend. Also diese ganze Fraktion von Fußballerinnen als auch Fußballern, die, du hast ja kurz nachgefragt bei Fabi, die natürlich jetzt nicht irgendwo eine Profilaufbahn eingeschlagen haben, aber die handwerklich so gut sind,
ja, Wahnsinn,
dass sie einerseits die Tricks imitieren können und, das hast du ja auch schon nachgefragt, die ja dann auch wirklich gestandenen Profis auch noch neue Sachen beibringen können. Das ist wirklich krass. Also ich, also auch da mal so eine kleine Dreh-Anekdote. Ich war mit Patrick Andersson, haben wir diese Freischusssituation nachgestellt, damals in Stockholm.
HSV und, gegen Bayern.
Genau.
Er, und letzte.
Und dann habe ich mich einfach, weil wir danach irgendwie Zeit hatten, habe ich mir einfach den Ball genommen und habe mit ihm auch so ein bisschen Freischuss gemacht. Und er hat sich gar nicht mehr rangetraut, weil er gesagt hat, also ich habe irgendwie, ich spiele nur Tennis und so im Fußball, wenn ich mir jetzt hier was reiße, dann bin ich 8 Wochen raus so. Und dann habe ich irgendwie auch so Freischüsse gemacht, also hey, jetzt, ne, jetzt kein Pro-Style so, aber
ach so.
Dann hat er mich so angeschaut und hat mir dann auch so 1, 2 Tipps gegeben, aber das Krasse ist eben, der war einfach dann körperlich irgendwo so ein bisschen am Limit und konnte jetzt nicht mehr voll durchziehen, aber wenn du ja richtig gestandene Profis hast, also Lewandowski, die haben ja alle irgendwie schon gehabt, da finde ich das so krass, die machen den ganzen Tag nichts anderes als Fußball spielen, dass sie sich von diesen ganzen jungen Leuten echt noch Sachen zeigen lassen. Finde ich so geil.
Aber ich finde es sehr interessant, dass Fabi das auch gerade selber gesagt hat, was dann am Ende doch fehlt, um nach ganz oben zu kommen. Und dann ist es klar, das Körperliche, ne, wir haben, jeder von uns hat schon mit Fußballprofis zusammengearbeitet, das sind Kanten. Ich meine, wenn du einmal, ich habe damals im Studium mal für Werder Bremen gearbeitet und da habe ich mal bei einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart ein Interview mit Mario Gomez gemacht. Da wurde es aber ganz schön dunkel in der Mixzone. Mario Gomez ist einfach gefühlte 4 Meter groß und 3 Meter breit. Das ist unvorstellbar, wenn man noch nie diese Jungs und Mädels vor sich gehabt hat. Das ist krass. Aber wer mal Fabi bei TikTok und Instagram sieht, der ist auch eine Kante. Und wenn der sagt, dass ich körperlich da nicht gegen ankomme, dann weiß man erstmal, was dahinter steckt. Eben seitdem du 12, 13, 14 bist, in so einer Fußballakademie zu sein und nichts anderes zu machen, als den ganzen Tag Fußball zu spielen, um am Ende eben zu diesen 0,x% zu gehören, die Fußballprofi werden, die davon leben können. Ich meine, Fabi hat Glück gehabt, der kann jetzt auch davon leben, aber eben anders.
Ja.
Also es ist wirklich schon sehr beeindruckend und auch schön, Mario, du hast ihn ja bei Eurosport kennengelernt,
genau,
damals.
Ja, da hat er auch, genau.
Dass er Bock hatte, da jetzt mit uns drüber zu reden, weil das bringt ja nochmal einen ganz anderen Einblick auf diese Sache.
Genau, von Eurosport her kennen wir uns, da hat er, ich glaube, es war die Olympischen Spiele, ich weiß gar nicht mehr, ob es Tokio oder Peking war, wo wir uns kennengelernt haben, oder vielleicht sogar bei beiden. Egal, kriegen nicht mehr zusammen, ist auch egal, ist auf jeden Fall 1, 2 Jährchen her und ja, cooler Typ, der Fabi auf jeden Fall. Aber was ich gerade noch sagen wollte, ihr kennt ja alle, weil wir früher ja auch schon alle auf dem Fußballplatz standen, diese Spieler, die technisch unglaublich gut waren, die im Training die allerkrassesten Tricks gemacht haben und wie auch immer, und im Spiel haben die kein Bein auf den Boden bekommen,
ja,
weil die diese ganzen diese Tricksereien halt nicht umsetzen können. Da kommt einer, der steht ja einmal auf dem Fuß und da ist das Spiel gelaufen.
Ja,
und deswegen war das auch ganz oft so in unterklassigen Ligen, dass wenn du gesehen hast, oh, die haben wieder so einen Brasilianer im Team, der aber gar nicht aus Brasilien kommt, sondern aus dem Westallgäu, dann stehst du dem dreimal auf dem Fuß und dann war das Spiel gelaufen für den. Und das war immer das
Beste. Sage nur 3 Worte. Weiße Schuhe, oh, Schweißband.
Dorfzehner.
Und damit habe ich immer versucht, ich war immer so rechtes Mittelfeld, David Beckham, mein großer Held, deswegen hatte ich die Nummer 7. Und ich habe immer versucht, durch die weißen Schuhe und meine Schweißbänder irgendwie Eindruck zu schinden. Hat auch beim Warmmachen total gut geklappt, bis der Ball dazu kam.
Ja.
Und dann hat der Gegner gar keine Bammel mehr gehabt.
Deswegen ist immer die Frage, was ist am Ende?
Gibt's Fotos?
Also, ja.
Hans redet doch gerade und red ihm doch nicht dazwischen.
Ja, also Sommerfest bin ich jetzt gespannt auf deine Performance. Ne? Nein, nächstes Jahr gibt es wieder Fußball beim Sommerfest. Ich bin sehr gespannt, was du uns da an Tricks
mitbringst. Kennt jemand den Film Juno?
Ja.
Kennt jemand Pauli Bleeker, der Mann von Juno sozusagen mit dem Schweißband?
Ja, ja.
Das ist Olli.
Das ist Olli, ja.
Ich hab das nicht aber gesehen,
Olli nach 10 Minuten schon auf der Reservebank wieder. Der Trainer sagt, Olli, wir wechseln dich in der zweiten Halbzeit nochmal ein.
Mein Trainer hat in der C-Jugend immer gesagt, ob Spaß oder nicht, weiß ich nicht, er hat immer gesagt, Olli, du bist eigentlich ein guter, du hast nur 2 Probleme, linker Fuß, rechter Fuß.
Ja. Kopfball stark oder was?
Ja. Aber wir haben eben auch bei Fabi nachgefragt, das ist natürlich schon ein Thema. Also beim DFB kann man es ja eigentlich nicht mehr hören. Wir brauchen die Unterschiedsspieler, wir brauchen die Jungs, die jetzt nicht nur nach System spielen, sondern eben auch die das 1 gegen 1 suchen. Nur Hand aufs Herz, wie viele Spieler kennen wir jetzt im aktuellen, sagen wir, Liga, Champions League Fokus, von dem wir wirklich sagen können, boah krass, der macht jedes Spiel so 2, 3 Tricks und die sind am Ende so raumöffnend, dass die Mannschaft auf jeden Fall durch diesen Trick gerade mega profitiert.
Ja, aber das ist jetzt auch bla bla, mit Verlaub, weil geh mal durch andere Länder, so viele andere Spieler, die jetzt durch ein, zwei Tricks irgendwie den Gegnern nass machen, gibt es da auch nicht.
Ich will ja nur darauf hinaus, dass das...
Ja, aber dieses Gelaber von, auch Mehmet Scholl sagt das ja immer, Individualisten und mal einen Trick und nicht so viel laufen. Matthias Sammer, das fand ich ganz interessant, nach dem Spiel Leipzig gegen Man City sagt er bei Prime Video, als er einer von den, ich glaube, 17 Experten ja ist an dem Tisch nach dem Spiel, sagt er, wir müssen in Deutschland, da mangelt es eindeutig an der Physis. Wir müssen mehr Körperliches trainieren. Ich sehe im Training, die trainieren immer alle nur mit dem Ball. Wir müssen auch mal mehr ohne Ball trainieren. Wo ich so dachte, hä? Alle anderen, Hermann Gerland, Mehmet Scholl, sagen alle, nein, wir brauchen Individualisten. Und er, so immer noch im Eindruck von Erling Haaland, der halt physisch jeden platt macht, sagt, nee, der Ball muss weg, wir müssen wieder Körperliches trainieren. Also du merkst, manchmal ist es auch nur Quatsch, was man da erzählt.
Man wird sich da nicht einig, das stimmt.
Ja.
Zurück zum eigentlichen Thema, JJ Okocha. Ich habe noch was gefunden von Oliver Kahn, der auf Twitter ja auch ein bisschen unterwegs ist und hat geschrieben, es war ein Jahrestag des Tors. Exakt 23 Jahre ist das sensationelle Tor von JJ Okocha her und mir ist immer noch schwindelig. Dann hat die Eintracht geantwortet, gute Besserung.
Schön.
Ja, ist ja
sehr gut.
Ganz nett. Ganz nett. So, jetzt aber zu JJ Okocha an sich. Wir haben ja gerade vorhin schon gesagt, dass wir auch noch ein bisschen über ihn reden wollen, wo er denn überall so war. Und da sind echt ein paar interessante Dinge rausgekommen, die ich nicht gewusst habe. Also, wir reden ja gerade über das Jahr 1993, da war er natürlich schon bei der Eintracht. Aber
sehr jung,
davor,
hast du gesagt, ne? 20.
Ja, genau. 1990 ist er von den Enugu Rangers, also aus Nigeria, nach Deutschland gewechselt. Und wenn mir jetzt jemand von euch sagen kann, wohin, es war nicht die Eintracht, und jemand von euch hat es hoffentlich nicht vor.
Ich weiß, dass er noch bei einem anderen Club war in Europa.
Ja,
aber
das, das ist schon mal richtig. Aber wenn mir jetzt jemand diesen Verein nennen kann, dann
Paris Saint-Germain.
Weiß ich nicht genau. Ja, dann, da war er nämlich auch.
Dann gebe ich ein Bier aus oder was auch.
Paris Saint-Germain?
Nee. Ah. Aber ähnlich, das deutsche Paris Saint-Germain sozusagen.
Hertha BSC.
Borussia Neunkirchen.
What?
Er ist mit 17.
Deutsche
von
PSG.
Von den Enugu Rangers aus Nigeria zu Borussia Neunkirchen
gewechselt.
Wo liegt das? Zwischen Neun und Kirchen. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß nicht. Olli kann nebenbei gucken. Ich erkläre euch, wie es dazu kam. Es gibt, also die Legende besagt Folgendes. Mit 17 haben die Eltern von JJ Okocha ihm zum Abitur eine Reise nach Deutschland geschenkt und er hat dort seinen älteren Bruder Emanuel getroffen, der da gelebt hat und Profifußballer war. Dann hat ihn ein Freund mitgenommen zum Training von Borussia Neunkirchen in der damaligen dritthöchsten Liga, also gar nicht schlecht. Da hat Okocha so überzeugt und dann hat der Verein gesagt, Mensch Junge, bleib doch einfach da. Und so ist JJ Okocha nach Deutschland und damit auch nach Europa gekommen.
Borussia Neunkirchen ist ein Team aus dem Saarland.
Aha.
Saarland, das müsst ihr euch vorstellen, das ist ungefähr 6-mal so groß wie JJ Okocha.
Ja.
Und dann ist er von da aus zur Eintracht?
Ja, Anfang 92 ist er von Borussia Neunkirchen zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Bester und da gibt es aber auch eine gute Geschichte dazu. Außer
aber
Hans
das
will
ja
vorher noch dazu was sagen.
Ja, das ist ja an sich eine total schöne Geschichte, um auch irgendwo dann, also irgendwie ja auch den Fußball und damit ja auch Deutschland kennenzulernen, weil wenn er jetzt nicht sofort irgendwie in einer richtig hohen Liga einsteigt, wie das heute bei vielen Talenten ist in dem Alter,
ja,
dann kannst du zumindest mal sagen, okay, der ist jetzt anfangs vielleicht... Also vielleicht auch noch ohne Berater unterwegs gewesen. Es wirkt alles so ein bisschen, ja, noch so, so ein ungeschliffener Diamant.
Er ist dann zu der Eintracht gewechselt und ihr wisst ja, dass Dragoslav Stepanovic auch immer bei der Eintracht Wörtchen mitzureden hatte. Der hat dann wohl zu ihm gesagt, dass er der originellste Spieler seit Pelé sei, den er gesehen hat. Und ist guter Dialog, wenn er denn wirklich so stattgefunden hat. Stepanovic fragt Okocha, was machst du denn so, wenn du nicht Fußball spielst? Sagt Okocha, ja, schlafen.
Oh, richtige Antwort.
Und dann hat Stepanovic zu ihm gesagt, ja, dann kannst du auch zu uns zum Training kommen.
Stepanovic war auch so geil.
Also, Ablösesumme 25.000 Mark.
Oh, krass. Leck mich am Arsch.
Und somit ist JJ Okocha über...
Das hat er ja mit dieser einen Szene schon wieder eingespielt.
Ja, das sowieso. Ein Trikot verkauft alleine durch die Szene wahrscheinlich. Also jedenfalls Startpunkt Enugu Rangers, dann Borussia Neunkirchen, Eintracht Frankfurt von 92 bis 96. Wollt ihr Vereine raten, kreuz und quer? Ich sage euch, wann er wo war. Oder sollen,
also PSG.
Ja, genau, aber das war noch nicht das nächste. Es kam noch eins dazwischen.
Aber nicht Bolton.
Nee, das war nach PSG.
Was? Achso, Frankfurt X.
Genau, eins dazwischen. Also zwischen Frankfurt und PSG war noch ein Verein. Danach kommt Bolton, das ist korrekt.
Ich sag Olympique Marseille.
Nein.
Du hast doch was von Katar gesagt?
Nee, das kam wiederum nach Bolton und dann kam Hull und dann hat er sozusagen pausiert seine Karriere, aber hat dann später nochmal kurz gespielt für Durgapur in Indien. Aber jetzt fehlt uns nur noch ein Verein, der war in der Türkei oder ist da immer noch?
Bursaspor.
Mm-mm. Bei Fenerbahce hat er gespielt.
Ja.
Also von Frankfurt zu Fenerbahce für 3,5 Millionen Euro und von da eben nach Paris und das war wirklich krass damals, weil es war 1998, als er da hingegangen ist.
Kurz vor Ronaldinho, oder?
Und es hat 12,4 Millionen Euro eingebracht.
Boah, das ist eine Hausnummer.
Ja.
Krass, das, da hatten die glaube ich noch die geilen Opel-Trikots.
Ja.
So, genau, weil er hat... Also das muss man auch ganz klar sagen, im Clubfußball nichts Großes gewonnen. Er ist zwar bekannt für seine vielen Tricks und so weiter, aber er hat nur, in Anführungszeichen, den französischen Supercup mit PSG gewonnen. Das ist natürlich nicht der allergrößte Titel, aber man sagt bis heute in Paris, zumindest manche Leute sagen das, dass er derjenige war, der Ronaldinho die Tricks beigebracht hat. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist wahrscheinlich dahingestellt, weil Ronaldinho bestimmt schon einiges drauf hatte, als er überhaupt zu PSG kam. Aber die beiden haben sich da getroffen, ihre Wege haben sich gekreuzt und von daher sagt man, dass er Anteil hat an Ronaldinhos Karriere und vor allem an den Tricks.
Und der Grund, warum ich gerade so hyperventiliere, ja, guckt mich gerade sehr panisch an, mit welchem, ich sag mal, Weltklasse-Innenverteidiger hat er bei Paris Saint-Germain zusammengespielt?
Christian Wörth.
Ja!
Ehrlich? Ja! Ich hab's nicht vor mir, aber ich dachte, wenn er sagt Weltklasse-Verteidiger, ja, und ja, sein Auge zuckt schon so.
Ich glaube, Okocha hat von ihm eindeutig Wort gelernt. Wir
sind im gleichen Jahr dahin gewechselt. Zur Saison 98-99. JJ Okocha hat die 10 bekommen. Christian Wörth hat die 4 bekommen. Bernard Lamar übrigens im Kasten. Kann ich noch irgendwie geil.
Und welches deutsche Wort hat er von Wörns relativ schnell gelernt? Überragend.
Achso, ich dachte Notbremse. Nee, aber sonst ist relativ dünne der Kader, wie ich finde. Aber die beiden, oh, geil.
Gut. Sehr gut, das war wichtig. Hatte ich keine Ahnung, aber jetzt freue ich mich. Mit der Nationalmannschaft, das müssen wir noch ganz kurz sagen, hat er natürlich schon was gewonnen. 1994 den Afrika Cup.
Große Generation, kann man sagen, ne? Er war Teil der, also der wirklich der...
Die Super Eagles, oder?
Genau,
die,
ja.
Die Nigerianer, klar. Und dann 1996 nämlich Olympiagold.
Ja.
94, 98, 2002 jeweils WM gespielt, zweimal ins Achtelfinale gekommen.
Nicht ganz
weg.
Kurz,
ja.
Olympiagold haben wir gerade so nebenbei, oder hast du gerade so nebenbei gesagt, JJ Okocha, neben, ich zähle jetzt nur so 5, 6 auf, ne? Das reicht aber schon, um zu merken, wie golden eben die Generation war, wie Hans gerade gesagt hat.
Nwankwo.
Ja, Kanu, genau, Arsenal-Legende. Taribo West,
ah, Dortmund.
Kaiserslautern-Legende.
War der nicht auch beim BVB?
Nee,
doch?
Beim BVB war... Victor Igbeka.
Ah, ja, richtig.
Ja, ja, der hat innerhalb von 2 Saisons 3 Tore gemacht. 2 davon in einem Spiel gegen Hansa Rostock. Ich werde es nie vergessen.
Aber Taribo West hatte die gute Frisur, gell, mit den,
ja,
Perlen.
Ja, Victor Igbeka kam als Afrikas Fußballer des Jahres von Monaco zu uns.
Und er ging als... Gezeigt.
Also Leute, jetzt mal ganz kurz.
Sané Olise auch gespielt.
Weil Sie, unser Hörer, das jetzt genauso wie ich jetzt sagen werden, wir haben immer wieder, wenn wir über die WM 98 sprechen und über die Performance von Nigeria, fahren wir jedes Mal die Ausfahrt. Der Spieler, der Spieler, der Spieler... Vorschlag, vielleicht auch Entscheidung jetzt, lass uns mal über diese Olympiamannschaft von 96 in einer, ja, Folge sprechen,
ja,
weil ich fände grundsätzlich das Thema, welche Generation hat bei Olympischen Spielen irgendwie schon große Versprechen abgeliefert und gerade Nigeria 96 ist super spannend und da können wir mal, aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Nein, du hast vollkommen recht.
So ein Teaser vielleicht.
Du hast vollkommen recht, 1996 die Olympiamannschaft, die im Finale übrigens Argentinien geschlagen hat, Argentinien in Anführungsstrichen nur mit Silber, aber immerhin mit solchen Leuten wie Claudio Lopez, Hernan Crespo, Ariel Ortega, Diego Simeone. Also das ist auch richtig, richtig geil. Roberto Ayala, Bronze übrigens an Brasilien mit Dida im Tor, Bebeto, Rivaldo, Ronaldinho, Zé Elias, Juninho. Also
was die geil. Finde,
was damals unglaublich, 1996 in Atlanta war das Letter, damals, ja, was da auch nochmal für eine Wertigkeit in dieses Fußballturnier kam.
Ja.
Richtig krass.
Und was die auch alle für die Karriere gemacht
haben. Das hat seitdem, ja, auch selten gegeben, abgesehen, ja, von Rio 2016, weil da natürlich Brasilien die Revanche wollte gegen Deutschland aufgrund des 7:1 2 Jahre vorher und das hat auch funktioniert, weil auch Maracanã und Neymar
Nils
hat mit
Petersen den Elfmeter verschossen.
Ja, Neymar, ja, hat dafür, was war es, ein Freistoßtor? Oder Elfmeter-Tor, ich weiß nicht. Irgendwann ein cooles Tor hat Neymar geschossen.
Aber cooles Thema.
Zurück zum eigentlichen Thema, wobei wir jetzt eigentlich schon mehr oder weniger am Ende sind. Es gibt nur noch ein paar Fun Facts.
Wir machen jetzt gerade die Okocha vor Kahn. Wir springen gerade so.
Genau, ja, drei Tricks gibt es noch. Oder zwei. Mal schauen. Kennt ihr Alex Iwobi von Everton?
Ja.
Das ist der Neffe von JJ Okocha.
No way.
Mhm. Habe ich auch nicht gewusst.
Okay, Aha-Effekt, danke.
Ja, ist er schon. Willst du noch einen haben?
Ja. Ich sammle die, weißt du?
Als er bei Fenerbahce gespielt hat, hat er die türkische Staatsbürgerschaft angenommen.
Oh, wow.
Mhm. Und jetzt, wenn mir jetzt jemand sagt, wie Okocha's türkischer Name auf seinem türkischen Pass ist, dann sage ich mal...
Jetzt muss man aufpassen, dass
dann
man
verzeih, nicht aufpassen. Nee. Nein, das könnt ihr nicht wissen. Aber dann verzeihe ich euch, dass ihr Borussia Neunkirchen nicht gewusst habt.
Also, nee,
das nee, aber es ist wirklich interessant, auch das wusste ich nicht. Mohamed Yavuz. Oder Yavuz, also jedenfalls mit Z am Ende.
Jawohl.
Ja. Das ist der türkische Name von JJ Okocha. Ja. Ja.
Hat er denn, gut, das geht jetzt sehr ins Private, aber hat er denn irgendwie auch dort geheiratet oder warum hat er die Staatsbürgerschaft angenommen?
Ich habe absolut keine Ahnung. Okay. Wirklich nicht, weiß ich nicht.
Ich dachte, dir wäre noch die Gala oder die Bunte übers Knie geflogen.
Nee, in dem Fall nicht. Aber einen Funfact habe ich noch, einen letzten. Ja. Und dann ist wirklich Feierabend. Wer kennt sich in Frankfurt aus? War ihr schon mal in Frankfurt in der U-Bahn?
Nee, ich war in Frankfurt am Bahnhof, das hat mir gereicht.
In einer Frankfurter U-Bahn-Station gibt es die 12 Säulen der Eintracht. Es sind wirklich Säulen zwischen den U-Bahnen, die nach links oder nach rechts fahren. Auf jeder Säule ist ein Spieler. Also gibt 12 Säulen der Eintracht. Okocha ist eine davon, obwohl er war schon ein bisschen da.
Aber jetzt
nicht die allergrößte Vereinslegende ist. Aber es sind richtig coole, große Namen dabei, die man in der U-Bahn in Frankfurt anschauen kann.
Cool.
Unter anderem, jetzt könnt ihr die größten
Frankfurter Namen... Hast du alle 12 vor dir?
Ja.
Pass auf, wenn wir JJ Okocha haben, machen wir schon mal eins. Machen wir mal Rekordspieler Charlie Körbel,
ja.
Ist die 2.
Ja, Uwe Bein
ist die 3.
Moment, muss ich schauen, ob er dabei ist. Moment. Uwe Bein, ja.
Weißt du, von wann die Säulen sind? Nee, ne?
Nicht ganz, meinetwegen aktuell, aber jetzt Uka nicht
Nikolov?
Ewig alt. Ja, genau, richtig. Das ist so der aktuellste, glaube ich.
Uka Nikolov 4, Hans, wir müssen uns absprechen.
Anthony Yeboah.
Ja, ist dabei.
Ja, richtig.
Yes, 5.
So, dann 5 Uwe Bindewald.
Siko Bindewald, sehr
super,
gut. 6 von 12.
Dann haben wir natürlich.
Warte. Ist da ein Trainer dabei?
Nein. Ja, einer.
Ja, man müsste jetzt echt wissen, von wann diese Säulen sind.
Ja, die sind alle vor Oka Nikolov.
Okay.
Ja, das ist. Machen wir Stepanovic?
Nee, nicht
ganz.
Nee, aber Feuerwehrmann.
Jörg Berger?
Ja.
Jan-Arge Fjørtoft?
Nee, das warte. War, nee. Ja, nee, ist nicht dabei. Komischerweise, nee, ist nicht dabei.
Manni Binz?
Auch nicht. Nein. Also ich gehe jetzt mal der Reihe nach durch, weil ich sonst hier durcheinander komme. Ja, aber ich gebe euch ein paar Tipps, dann kommt ihr drauf. Es geht um einen Südkoreaner, dessen Sohn auch in der Bundesliga spielt.
Ja,
genau. Dann hattet ihr, glaube ich, schon, oder vielleicht auch nicht, ich sag's sonst, Bernd Hölzenbein hattet ihr schon? Nee, hattet ihr nicht, genau. Dann kommt Toni Yeboah, dann Okocha.
Rudi Bommer?
Mhm. Aber dann ist einer, ja, das ist schwer, da kommt, also.
Erklär's mir.
Alexander Schur ist dabei.
Jürgen Grabowski.
Ja, richtig. Uwe Bein hattet ihr, glaube ich, auch schon. Mhm. Hattet ihr Charlie Körbel?
Ja, ich.
Uwe Bindewald?
Ja.
Sehr gut. Dann Oka Nikolov, Jörg Berger und jetzt fehlt nur noch, das ist schwierig, Bruno.
Labbadia.
Nein. Bruno Petzal.
Ja.
Ja.
Bruno Petzai ist.
Entschuldigung an alle Frankfurt-Fans.
Der einzige Verein, bei dem Bruno fucking Labbadia nicht gespielt hat. Und du, MSC.
Ja, aber wenn der Bruno hört, dann denkt er entweder so, an den Braunbär
oder an den Braunbär oder.
Es war wieder Startschuss beim 100-Meter-Lauf.
Ja, okay.
Das sind jedenfalls
aber geil. Okay.
Die 12
Säulen. Ich würde sagen, wir haben so 8,5 haben wir gewusst. Sag ich jetzt einfach mal, oder?
Am Willy-Brandt-Platz übrigens in.
Wo hat der gespielt?
Aber interessant ist ja, wenn du diese Legenden, 12 hast du gesagt.
Mhm. Ja, 12 Säulen der Eintracht.
Wenn du sie aktualisieren würdest, dann wäre natürlich irgendwie ein Alex Meyer, Fußballgott schon.
Achso, dazu rechnen.
Weil ja, das meine ich ja. Okay. Also wenn du es dann irgendwann vielleicht sogar den einen oder anderen austauschen müsstest, dann glaube ich.
Soll ich euch noch was dazu sagen? Ich habe es währenddessen das noch hier gelesen, was ich hatte, damit ihr euch nicht wundert, warum manche Spieler nicht dabei sind. Also diese Mannschaft, wir hatten ja jetzt hier die 11 und eben einen Trainer. Diese Mannschaft setzte sich gegen weitere 33 Spieler und drei Trainer durch. Dass es darunter einige Härtefälle gab, versteht sich von selbst. Legendäre Spieler wie Übersteigerkönig Jan Arge Fjørtoft oder Lajos Detari.
Lajos Detari, ja.
Gut, standen erst gar nicht zur Wahl. Sie hatten die Bedingungen nicht erfüllt, mindestens 100 Pflichtspiele oder 4 Jahre Zugehörigkeit zur ersten Mannschaft. Mit Uli Stein und Manfred Binz fehlen 2 DFB-Pokalsieger von 1988. Aus dem legendären Finale des Europapokals der Landesmeister von 1960 konnten sich weder Erwin Stein noch Alfred Pfaff oder Richard Kress durchsetzen. Liebe Eintracht.
Hätten wir das auch geklärt.
Danke. Ja. Schöner Exkurs nochmal in die Vereinsgeschichte der Eintracht.
Öfter mal U-Bahn fahren.
Genau.
Auch in Frankfurt.
Ja. So ist es. 2012 haben sie darüber entschieden, wer auf diesen Säulen eben verewigt wird.
Mario, vielen, vielen Dank.
Ja,
Folge 167.
Da haben wir es wieder.
JJ Okocha, wie man, und das finde ich so schön, uns hat ein Hörer geschrieben, dass er die Roberto Carlos-Folge so toll fand, weil er auch meinte, dafür hört er Nachholspiel, weil wir es schaffen, 20 Sekunden zu nehmen und quasi alles ringsrum zu bauen. Also die Erklärung, warum ist dieser Ball von Roberto Carlos reingegangen? Was sagt Roberto Carlos selber dazu? Ist das irgendwie ein Wunder der Physik? Ist es Glück? Ist es eine Laune der Natur?
Willst du damit sagen, dass deine physikalische Forschungstheorie gutes Storytelling war oder gab es sie wirklich?
Nein, ich wollte einfach damit sagen, dass ich es schön finde, dass Mario das auch heute geschafft hat, aus diesem Trick, den man ja schon mindestens 400 Mal gesehen hat, dass man trotzdem immer wieder was lernt und dass man auch mal was Neues mitnimmt. Wie jetzt zum Beispiel auch dank Fabi Pecher, den wir natürlich überall verlinken werden, auch auf nachholspiel.de unter dieser Folge. Ich bin sehr, sehr gespannt auf unsere Tricks hier.
Ja,
ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Tricks zu Hause.
Welchen Trick müssen wir denn jetzt nachmachen?
Ja, das kannst du dir, glaube ich,
aussuchen. Ich muss sowas wissen. Ich muss mich darauf mental
mach
einstellen.
Mach beide, wir nehmen dann einen schlechteren.
Aber auch die Nummer mit Kahn auch nachstellen.
Nein, also, nein, die nicht. Aber entweder den, wo du den quasi diesen Rainbow, wo du den Ball.
Diesen Rainbow, ja.
Ja, wo du den einklemmst und wirklich wie ein Regenbogen über deinen eigenen Rücken und den Gegenspieler.
Worüber reden wir jetzt über den Fußball oder was?
Hans, weißt
du. Das kannst du auf der Straße mit jedem Passanten ausprobieren.
Ja. Hans, weißt du noch, vor 2 Wochen haben wir über das Kartenfestival Dortmund gegen Bayern geredet. Die Effenberg-rote Karte, den Bodycheck. Ne? Ja. Komm mal gleich hierher. Wir machen das hier gleich einmal für Fabi, dann verlinken wir ihn einmal. Dann machen wir.
Ich habe noch ein allerletztes. Ein Quiz, ein kleines. Was glaubt ihr, also es haben über 15.000 Leute abgestimmt wegen der 12 Säulen. Welcher Spieler hat die meisten Stimmen bekommen? Von Frankfurt.
JJ Okocha.
Oh. Das wäre jetzt ein guter
Cliffhanger. Charlie Körbel.
Nee, auch nicht. Auch nicht, eben.
Hä? Nee. Anthony Yeboah.
Uwe Bindewald.
Keiner von allen.
War es Alex Schur?
Nein! Jetzt haben wir beide alle durch, nur 2 nicht, die meisten Stimmen bekommen haben.
Buka Nikolov?
Auch nicht.
Sag mal! Bumko und Char?
Nein, auch nicht.
Jetzt bleibt
ja
nur noch einer übrig.
Nee, 2. Die beiden, die ihr nicht gesagt habt. Also Jürgen Grabowski hat die meisten bekommen und Bernd Hölzenbein die zweitmeisten.
Die Weltmeister.
Und das Lustige daran ist, deswegen sage ich es jetzt
von
gerade,
74.
Die Präsentation der Säulen war im Januar 2013 und da hat Bernd Hölzenbein gesagt, wenn man diese 11 sieht, dann ist das durchaus eine, mit der wir in der Champions League für die ein oder andere Überraschung sorgen könnten. Und jetzt, 10 Jahre später, spielt die Eintracht Champions League.
Ach, ja. Schön. Vielen, vielen Dank nochmal, Mario, für diese schöne Folge 167. Ich habe es jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr gesagt, deswegen seht es mir nach, ich sag's nochmal. Wenn ihr uns noch nicht bei Instagram folgt, macht das bitte, um jetzt mal nach dieser
Runde.
Und
Romantik. Fabi auch, aber der hat schon
und
genug
Follower. Fabi auch. Fabi kann uns mal so 2, 3, ich sag mal 4 Follower abgeben, dann wären wir schon glücklich.
Bald sind wir bei 200, ne? Übrigens. Also nicht Follower, sondern bei 200
beides.
Folgen.
Bei 200 Folgen, ja. Bei Twitter sind wir übrigens auch, da heißen wir nachholspiel-de. Wenn ihr uns noch nicht bei Spotify folgt, ja, das könnt ihr auch. Einfach da auf Folgen klicken, rechts daneben ist so eine kleine Glocke, da klickt ihr auch drauf und darunter kann man uns bewerten, da kann man uns zwischen 1 und 5 Sterne geben. Macht das gerne, wir bedanken uns bei euch und wir sprechen uns kommende Woche wieder.
Und wir merken, Okocha war ein gutes Beispiel, wir sind noch lange, lange nicht durch. Es gibt so viele schöne Themen, die einen historischen Wert haben und ja, das Ganze eben dann auch in einer ganzen Folge auch aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, das ist schon... Das macht Spaß.
Das macht Spaß. Danke, Mario.
Danke euch.
Bis kommende Woche.
Gut.
Bis
dann. Danke, Mario.
Tschüss. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Mom
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.